Ich werde heute Morgen in hochdeutscher Sprache predigen, da wir Gäste haben, die besser Hochdeutsch als Schweizerdeutsch verstehen. Und zu Beginn lese ich gleich den Predigtext Markus 14 ab Vers 22. Und als sie aßen, nahm er Brot, sprach das Dankgebet darüber, brach es, gab es ihnen und sagte, nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet darüber und gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, wo ich es neu trinken werde im Reiche Gottes. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Ich habe ein Bild mitgenommen. Das ist eigentlich das, was jeden Sonntag hier passiert. Das ist das, was geschieht, wenn irgendwo Gottesdienst gefeiert wird. Menschen kommen zusammen und Jesus ist im Zentrum. Und genau das ist auch hier passiert bei dieser Begebenheit. Das war das letzte Passafest, das Jesus mit seinen Jüngern zusammen gefeiert hat. Und auch da wurde Jesus ins Zentrum gestellt. Und wir wollen uns heute mit diesem letzten Passafest beschäftigen. Und wir werden nicht nur gerade den Aspekt des Abendmahls anschauen, sondern wir werden sehen, da geschah auf vielen Ebenen etwas und das wollen wir miteinander unter die Lupe nehmen. Das Thema von heute ist das Abendmahl. So, jetzt möchte ich Vers 22 nochmal lesen. Und als sie aßen, nahm er Brot, sprach das Dankgebet darüber, brach es, gab es ihnen und sagte, nehmet, das ist mein Leib. Das, was hier geschehen war, das war das letzte, die letzte Mahlzeit, die Jesus mit seinen Jüngern eingenommen hatte, bevor er verhaftet und dann hingerichtet wurde. Und wir werden sehen, bei diesem Essen, da steckt ganz viel Symbolik drin, das werden wir heute anschauen. Es wurde auch der Grundstein für das Abendmahl gelegt, ein Symbol, das eigentlich die gesamte Christenheit bis heute feiert. Aber wir wollen uns eben nicht nur auf das Abendmahl fixieren, sondern wir werden auch andere Aspekte dieser Begebenheit anschauen. Es ist mal spannend, dass dieses Ereignis in allen vier Evangelien vorkommt. Also schon das macht deutlich, dass es etwas Wichtiges, was da passiert ist. Im Johannesevangelium fällt der Bezug zum Abendmahl, aber das letzte Passafest wird da beschrieben. Spannend ist noch, was im Lukas-Evangelium hier steht. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich sehnte mich danach, dieses Fest mit euch zu feiern. Ich sehnte mich danach, dieses Passa mit euch zusammen zu verbringen. Ich werde nachher noch mehr zum Passafest sagen. Es geht mir jetzt mal um diese Aussage von Jesus. Er sehnte sich danach. Er sehnte sich danach, noch einmal Zeit mit seinen Jüngern zu verbringen, bevor er verhaftet wurde. Jesus wusste, er wird bald verhaftet werden. Und wenn man weiß, mein Leben geht bald zu Ende, dann macht man doch das, was einem wirklich wichtig ist. Und Jesus hat zwei Dinge getan. Zuerst hat er mit seinen Jüngern gegessen, er hat Zeit mit seinen Jüngern verbracht. Das war das Erste, was ihm wichtig war. Und dann ging er hinaus in den Garten Gethsemane. Und dort hat er Zeit mit seinem Vater verbracht. Das waren die beiden Dinge, die ihm wichtig waren. Das hat sein Leben geprägt, sein Zusammensein mit den Jüngern und sein Zusammensein mit Gott. Und daraus können wir etwas Allgemeines formulieren. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns Menschen, besonders nach Gemeinschaft mit seinen Jüngern, mit denen, die an ihn glauben. Spannend ist auch noch, wann Jesus das gemacht hat, eben kurz bevor er verhaftet wurde. Und er hat das nicht nur gemacht, weil ihm das wichtig war, sondern er wusste auch, wenn er verhaftet wird, dann wird für seine Jünger eine Welt zusammenbrechen. Die werden das nicht einordnen können. Das wird für sie ganz schwierig werden und deshalb hat er noch einmal Zeit mit ihnen verbracht. So, und was das konkret für uns heißen kann, sehen wir, wenn wir uns vor Augen halten, in welcher Situation Jesus diese Gemeinschaft gesucht hat. Eben Jesus war kurz davor, hingerichtet zu werden. Er wusste, für die Jünger, die werden das nicht verstehen können. Sie werden einen Freund verlieren. Sie werden das, wofür sie gelebt haben, verlieren in dem Moment, in dem Jesus sterben wird. Und deshalb war er mit seinen Jüngern zusammen. Und ich denke, solche Dinge können auch wir erleben, oder? Plötzlich scheint das, wofür wir gelebt haben, zusammenzubrechen. Oder eine Freundschaft geht kaputt. Oder wir verlieren einfach den Boden unter den Füßen. Und genau dann ist es enorm wertvoll, wenn wir Gemeinschaft mit Gott bzw. mit Jesus haben können. Denn genau diese Gemeinschaft kann in gewissen Momenten das Einzige sein, was noch trägt. Es ist das Einzige, was nicht kaputt geht, auch wenn alles in dieser Welt scheinbar kaputt gehen kann. Durch diese Gemeinschaft bekomme ich einen inneren Frieden, weil ich weiß, Gott hat alles in der Hand. Gott steht zu mir. Und auch wenn ich nicht verstehe, was da passiert, ich merke, Gott führt mein Leben. Und so sehen wir hier auch, Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns Menschen. Besonders mit seinen Jüngern. Ich werde nachher noch etwas sagen, wie wir Jünger werden. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir und mit mir. Und ich finde das beachtlich, es gibt auf dieser Welt etwas über 8 Milliarden Menschen. Also Jesus hatte eine riesige Auswahl und trotzdem sehnt er sich genau nach Gemeinschaft mit dir und mit mir. Und das ist eigentlich unglaublich. Und ich hoffe, dass wir darüber immer wieder staunen können, dass sich Jesus danach sehnt, mit uns zusammen zu sein, mit uns Zeit verbringen zu können, mit uns Gemeinschaft zu haben. Nun, jetzt könnte man kann man da zwei Fragen stellen. Erstens mal, was bringt mir die Gemeinschaft mit Gott? Und zweitens, wie lebe ich sie? Zur ersten Frage, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann sehen wir darin, wir Menschen, wir sind im Ebenbild von Gott geschaffen worden. Wir sind ein Gegenüber von Gott. Gott ist unser Schöpfer und wir sind sein Gegenüber. Und das zeigt sich doch schon darin, jeder Mensch kann die Frage nach Gott stellen. Und spannend ist ja auch selbst im Namen Atheist ist das der Name Gott drin. Also wir Menschen sind in der Lage, die Frage nach Gott zu stellen. Wir sind ein Gegenüber nach Gott. Und diese Gemeinschaft mit Gott, mit unserem Schöpfer, ist das, was uns Sinn im Leben gibt. Das gibt uns den Wert. Das gibt uns auch Identität. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, was das Ziel in meinem Leben ist. Und darum ist die Gemeinschaft mit Gott so unglaublich wertvoll. Zur zweiten Frage, wie lebe ich sie? Ganz einfach, so wie es die Jünger auch gemacht haben mit Jesus. Sie haben mit Jesus gegessen und sie haben Zeit mit ihm verbracht. Und das können wir auch. Zusammen essen mit Jesus geht nicht mehr ganz so wie die Jünger, aber wir haben das Abendmahl. Und jedes Mal, wenn wir eigentlich Abendmahl feiern, ist es wie wenn wir mit Jesus zusammen essen würden. Und dann können wir auch mit ihm reden. Wir nennen das ja Beten. Und das Schöne ist, wir können uns bestimmte Zeit nehmen zum Beten, aber wir können das auch ganz spontan im Alltag tun. Sagen, was mich bewegt und beschäftigt. Seit unsere Tochter auf der Welt ist, ging ich ab und zu mit ihr spazieren, als es noch nicht so heiß war wie gerade im Moment oder die letzten Wochen. Und da hat man ja viel Zeit zum Nachdenken und da gehen einem verschiedene Dinge durch den Kopf. Und ich habe das immer wieder schön empfunden, an das auch wie Gott hinzulegen. Zu sagen, du siehst, das beschäftigt mich gerade, da mache ich mir Gedanken dazu. Ich finde das so unglaublich befreiend, wenn wir das einfach Gott sagen können, was mich beschäftigt. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Und die Frage ist, sehne ich mich auch nach dieser Gemeinschaft mit Jesus? Und vielleicht kann mir das, wenn ich mir bewusst bin, Jesus möchte genau mit mir, obwohl es noch 8 Milliarden andere Menschen gibt, Gemeinschaft haben, kann diese Sehnsucht auch wieder wecken, dass ich Gemeinschaft mit Jesus haben möchte. So, das war also ein erster Aspekt von diesem Passafest. Jesus sehnte sich einfach danach, Zeit mit seinen Jüngern zu verbringen. Jetzt wollen wir auch noch andere Aspekte anschauen. Jesus war ja zu einem bestimmten Anlass mit seinen Jüngern zusammen, und zwar eben um das Passafest zu feiern. Und darüber wollen wir uns auch einige Gedanken machen. Genau, über das Passafest. Und ich lese nochmal unseren Abschnitt. Und als sie aßen, nahm er Brot, sprach das Dankgebet darüber, brach es, gab es ihnen und sagte, nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet darüber und gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, wo ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Nun, das, was Jesus hier gemacht hat, das war eingebettet ins Passafest. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich gerne einmal aufzeigen, wie wurde denn das Passafest genau gefeiert? Welche Elemente hatte das? Nun, es war so, zuerst saß man einfach am Tisch, dann hat der Gastgeber das Dankgebet gesprochen und dann wurde ein erster Kelch Wein getrunken. Als zweitens haben sich alle die Hände gewaschen und dann hat man Brot genommen und es in bittere Kräuter getunkt und gegessen. Dann wurde der Tisch wieder abgeräumt und das Passafest wurde erklärt, also damit das nicht einfach eine hohle Tradition wurde. Dann wurde der Tisch wieder gedeckt, Psalm 113 und 14 wurde gelesen und ein weiterer Kelch Wein wurde getrunken. Dann wurde das Brot gebrochen und das Dankgebet darüber gesprochen. Dann wurde das Passalam gegessen. Dann wurde wieder Brot gebrochen und in eine Soße getunkt. Dann kam ein dritter Kelch Wein, der sogenannte Kelch der Segnung. Und schließlich Psalm 115 bis 118 wurden gelesen und noch einmal ein Kelch Wein, der getrunken wurde. So, und das, was hier passiert ist beim Abendmahl, das war eingebettet in das Passafest. Und wenn wir schauen, wo das wohl eingebettet war, dann wohl am ehesten hier. Es heißt nämlich, als sie aßen. Also die haben wahrscheinlich das Passalam schon gegessen und dann hat Jesus das Brot genommen und gebrochen und auch gedankt. Und dann kam der Wein, das war eben der Kelch der Segnung, der dritte Kelch Wein, das war der Wein vom Abendmahl dann. Und es heißt dann ja im Vers 26, sie haben den Lobgesang gesungen. Und das könnte in Psalm 115 bis 118 sein und danach sind sie hinausgegangen. So spannend ist jetzt, was das Passafest genau bedeutet hat. Wenn im Judentum das Passafest gefeiert wurde, hat man sich erinnert daran, wie die Israeliten aus Ägypten ausziehen konnten. Da musste nämlich auch ein Lamm geschlachtet werden und das Blut dieses Lammes wurde an die Türpfosten gestrichen, damit die Erstgeburt der Israeliten verschont blieb. Nun, die bitteren Kräuter, die man da ziemlich am Anfang gegessen hatten, die sollte erinnern an die Sklaverei in Ägypten. Bevor sie nämlich ausziehen konnten, waren sie ja versklavt und die Sklaverei war bitter für die Israeliten, die war hart. Und genau daran sollten die bitteren Kräuter erinnern, die sie gegessen haben. Und dann ist da noch der dritte Kelch, der Kelch der Segnung. Da erinnerten sich die Israeliten, dass nach diesem Auszug aus Ägypten eben die Segnung von Gott kam. Segen bedeutet ja, Gott tut uns Gutes. Und genau das haben die Israeliten erlebt. Sie haben Freiheit bekommen, sie haben dann ein eigenes Land bekommen, als sie auszogen. Das war die Bedeutung des Passafestes. Nun spannend ist jetzt, dass Jesus diesem Passafest, indem er es kurz vor seiner Kreuzigung feierte, eine neue Bedeutung gab oder beziehungsweise das wie neu füllte. Und zwar alle drei Elemente, die ich vorher angesprochen habe. Ich habe gesagt, die bitteren Kräuter, das war ein Hinweis auf die Sklaverei in Ägypten. Zu welchem Bezug hat das zu Jesus? Wir lesen das im Römerbrief, Römer 6, Vers 16. Dort heißt es, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Knechte zum Gehorsam hingebt, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorchen, entweder als Knechte der Sünde zum Tod oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Hier steht, wir können Sklaven der Sünde sein, dann, wenn wir der Sünde gehorchen. Und wenn wir ehrlich sind, manchmal machen wir das alle. Wir kommen immer wieder in die Situation, da gehorchen wir eigentlich der Sünde. Und Sünde, das ist ja im Kern Unglaube gegenüber Gott, auch Gleichgültigkeit gegenüber ihm. Und es zeigt sich auch darin, dass wir seinem Wort der Bibel keinen Glauben schenken und nicht glauben, dass das, was da drin steht, auch richtig und gut ist. Dass es gut ist, nichts von anderen zu begehren. Dass es gut ist, die Wahrheit zu sagen. Dass es gut ist, nicht schlecht über andere zu reden. Aber manchmal setzen wir uns darüber hinweg. Manchmal bewusst, manchmal auch nur unbewusst. Aber dann sind wir eben nach Aussage von Römer 6 Sklaven der Sünde. Das zweite, das Passahlamm, das geschlachtet wurde, das wurde gemacht, damit die Israeliten nicht umkamen, sondern das Leben haben. Und auch dazu lesen wir etwas, und zwar im Johannes 3,16, wo es heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also Jesus wurde hingerichtet, damit wir nicht umkommen, damit wir ewiges Leben haben. Und ewiges Leben meint eben auch, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und zwar nicht nur hier auf der Welt, sondern in der Ewigkeit. Und dann als drittes noch der Kelch der Segnung. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir gesegnet. Und im Epheser 1, Vers 3 heißt es sogar, wir werden mit jedem himmlischen Segen gesegnet werden. Also das heißt, mit jedem Segen, den es überhaupt nur gibt. Also wir bekommen unglaublich viel von Jesus geschenkt über, wenn wir das annehmen. Und dann merken wir, Jesus hat wie diese Symbole des Passafestes aufgegriffen und hat ihnen eine neue Bedeutung gegeben. Für uns heute ist das nicht mehr so klar ersichtlich. Für Juden dazumal war das offensichtlich, weil sie das Passafest kannten und wussten, was da gefeiert wurde. Und so sehen wir hier auch die Voraussetzung, dass wir überhaupt mit Jesus Gemeinschaft haben können. Die Voraussetzung ist die, dass wir an Jesus glauben. Jesus ist gestorben für mich, dass ich das ewige Leben haben kann. Er ist gestorben, dass ich Gemeinschaft mit Gott haben kann. Am Kreuz hat Jesus meine Sünden getragen. Er hat das, was zwischen mir und Gott steht, hat er aus dem Weg geräumt. Und darum kann er mich segnen. Die Voraussetzung ist, ich muss Ja sagen dazu. Ich kann zu Jesus beten, dass er mir vergibt. Und ich kann sagen, Jesus, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Komm du in mein Leben und sei jeden Augenblick meines Lebens bei mir. Und wenn ich dazu Ja sage, dann habe ich Gemeinschaft mit Jesus. Nun die Frage, welche Folgen hat das, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben können? Ich habe vorher gesagt, dass wir dank Jesus keine Sklaven der Sünde mehr sein müssen. Und ich möchte hier gerne aufzeigen, was das heißen kann. Und zwar möchte ich dieselbe Situation nehmen, die ich vorher schon kurz erwähnt habe. Es gibt Situationen, da wird uns der Boden unter den Füßen weggezogen. Situationen, die wir nicht einordnen können. Da vielleicht sogar eine Welt für mich zusammenbricht. So, und wenn ich in so einer Situation bin, ist die Gefahr immer ganz groß, dass ich versuche, diesen Schmerz, der da entstanden ist, irgendwie zu lindern. Dass ich versuche, diese Leere, die vielleicht auch in mir entsteht, dadurch irgendwie wieder zu füllen. Und die Gefahr ist ganz groß, dass ich Dinge tue, die die Bibel letztlich als Sünde bezeichnet. Dinge, die mich letztlich versklaven. Man kann zum Beispiel anfangen, im Selbstmitleid zu baden. Oder man sitzt nur noch vor dem Fernseher oder Internet. Oder vielleicht spült man den Schmerz mit Alkohol herunter. Oder man treibt Sport bis zum Exzess. Und das Verrückte ist, das funktioniert sogar einen Moment lang. Ein Moment lang geht das. Ein Moment ist vielleicht dieser Schmerz weg, diese Leere gefüllt. Aber das wird nicht sehr dauerhaft sein. Glücklich machen wird mich das nicht. Und ich kenne das durchaus von mir. So ein Fluchtort für mich kann der Sport sein. Wenn ich da so bis zum Limit gehe, mich so richtig auspowere, dann fühle ich im Moment diesen Schmerz nicht mehr. Aber es ist klar, es ist nicht sehr dauerhaft. Irgendwann wird er zurückkommen. Und eine große Gefahr ist, dass wir in solchen Momenten dann auch unseren Mitmenschen das Leben unnötig schwer machen. Dass ich vielleicht sehr ungeduldig bin mit meinen Mitmenschen. Oder vielleicht auch sehr gereizt und dass mein Ehepartner oder meine Kinder oder meine Eltern eigentlich gar nichts mehr richtig machen können. Egal was sie sagen, egal was sie tun, es ist falsch und ich fahre sie an. Einfach weil diese Leere, diese Unzufriedenheit in mir ist. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir doch sagen, da sind wir Sklaven. Das ist doch genauso bitter wie diese Sklaverei dazumal in Ägypten. Da man sich erinnert hat, eben mit diesen bitteren Kräutern. Und wir machen dann auch unseren Mitmenschen das Leben irgendwie bitter durch unser Verhalten. Vielleicht wollen wir das manchmal gar nicht wahrhaben, aber letztlich wird uns das nicht glücklich machen. Wie können wir frei werden? Nun durch Jesus, durch seine Gemeinschaft. Und das habe ich auch schon erlebt, wenn es mir schlecht geht, wenn diese Leere da ist, Jesus kann sie wirklich füllen. Leider denke ich manchmal auch nicht daran und fange an anderen Orten zu suchen, aber bei Jesus bekommen wir diesen inneren Frieden. Bei Jesus bekommen wir die Gemeinschaft. Jesus ist da und er hat sie im Griff, auch wenn ich es nicht verstehe. Und er kann meinen Schmerz lindern und das nicht nur eben vorübergehend, wie viele andere Dinge. Und so können wir frei werden von diesen Dingen, die uns versklaven wollen. Aber wenn ich mir auch bewusst wäre, ja, eigentlich habe ich genau das gemacht, dann ist es auch wichtig, dass wir zu Jesus gehen und ihm bitten, vergib du mir. Vergib mir, dass ich irgendwie in etwas geflohen bin, das nicht gut ist. Vergib mir, dass ich meinen Mitmenschen das Leben bitter gemacht habe. Nur weil ich innerlich leer war. Und wenn wir das tun werden, dann werden wir gesegnet von Gott. Genau das ist der Segen, den er mit diesem Kelch der Segnung gezeigt hat. Der Segen von Gott heißt nicht, dass es mir immer gut geht. Natürlich, wenn es mir gut geht, ist das Segen von Gott. Aber Segen von Gott zeigt sich auch da, dass ich weiß, auch wenn es mir schlecht geht, auch wenn ich den Boden unter den Füßen verloren habe, Gott ist für mich da und er trägt mich. Wir haben gesehen, Jesus möchte uns mit jedem himmlischen Segen segnen, den es gibt. Und ich denke, manchmal ist unser Glaube so klein, dass wir denken, ja, Jesus hat ja nur ganz wenig für mich bereit. Das stimmt nicht. Jesus hat jeden himmlischen Segen für mich bereit, den es gibt. So, das war der Bezug zum Abend, zum Passafest, das Jesus gefeiert hat mit seinen Jüngern. Und dem er wie eine neue Befüllung, eine neue Bedeutung gegeben hat. Jetzt ist es aber auch so, hier hat er ja auch das Abendmahl eingesetzt, das heute eben praktisch überall in der Christenheit gefeiert wird. Und darüber wollen wir uns auch noch einige Gedanken machen. Ich lese nochmal ab Vers 22. Und als sie aßen, nahm er Brot, sprach das Dankgebet darüber, brach es, gab es ihnen und sagte, nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet darüber und gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wir haben vorher gesehen, das Brechen des Brotes und das Trinken dieses Kelches waren eigentlich normale Bestandteile des Passafestes. Aber Jesus hat ihnen jetzt eine neue Bedeutung gegeben. Und er sagte, dieses Brot, dieses gebrochene Brot, symbolisiert der gebrochene Körper von Jesus. Jesus wurde ans Kreuz geschlagen, man hat ihm die Hände und die Füße durchschlagen mit Nägeln. Da wurde sein Körper gebrochen. Und jedes Mal, wenn wir dieses Brot essen, erinnern wir uns an den gebrochenen Körper von Jesus. Und dann nahm Jesus den Kelch und sagte, das ist das Blut des Bundes. Und dazu möchte ich etwas sagen, was uns auch nicht mehr ganz klar ist. Dazumal, vor allem zur Zeit auch des Alten Testamentes, wurden häufig bei Verträgen, die geschlossen wurden, auch Tiere geschlachtet. Und damit hat man diesem Bund, diesem Vertrag, ein größeres Gewicht gegeben. Man hat es sozusagen mit Blut versiegelt. Ich weiß, dieser Gedanke ist uns heute völlig fremd. Dazumal war das normal. Und so hat eben Jesus auch einen Bund, oder man könnte eben sagen, einen Vertrag mit uns geschlossen. Und was der Inhalt dieses Vertrages ist, das haben wir eigentlich im Johannes 3,16 gesehen. Da haben wir gesehen, wenn wir an Jesus glauben, dann bekommen wir das Leben. Dann bekommen wir Vergebung, dann werden wir Kinder Gottes. Dann haben wir Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir das aber nicht annehmen, dann werden wir verloren gehen. Dann werden wir in Ewigkeit keine Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist der Inhalt dieses Bundes. Und den hat Jesus mit Blut versiegelt. Und wenn wir das Abendmahl feiern, erinnern wir uns genau daran, dass Jesus einen solchen Bund mit uns geschlossen hat. Und das ist der Grund, warum wir das Abendmahl nur dann feiern können, wenn wir das auch angenommen haben. Sonst macht das Abendmahl keinen Sinn. Und da sehen wir auch den Grund, warum das in der gesamten Christenheit bis heute immer wieder gefeiert wird, weil es uns an das zentrale Ereignis unseres Glaubens erinnert, an den Tod von Jesus und als Folge an die Auferstehung. Und es erinnert uns daran, dass wir eben dank dem Tod von Jesus Gemeinschaft mit Gott haben können, nach der er sich so sehnt. Nun spannend ist ja, das Abendmahl ist ein Symbol, das Jesus uns gegeben hat, das wir immer wieder feiern. Er hat uns noch ein zweites Symbol gegeben, das ist die Taufe. Das macht man aber nur einmal. Aber das Abendmahl feiern wir immer wieder. Und spannend ist ja auch, er hat uns nicht irgendein Symbol gegeben, das uns erinnert an die Geburt von Jesus oder an die Ausgießung des Heiligen Geistes oder an die Gründung der Gemeinde. Nein, es ist ein Symbol für den Tod von Jesus. Und das macht doch deutlich, das ist das zentrale Ereignis. Das ist das Wichtigste, was da passiert ist. Das ist das Zentrum von unserem Glauben. Weil ohne das gäbe es keine Gemeinschaft mit Gott. Und darum wird das immer wieder gefeiert. So, und wenn wir das Abendmahl feiern, dann sollten wir uns genau diese Fragen stellen, die wir heute angeschaut haben. Zuerst einmal natürlich die Frage, hat mir Jesus überhaupt die Sünden vergeben? Habe ich Ja gesagt dazu? Oder gibt es auch vielleicht Dinge, die ich neu bereinigen sollte mit Jesus? Dann aber auch die Frage, lebe ich diese Gemeinschaft mit Gott? Sehne ich mich genauso nach der Gemeinschaft mit Gott, wie er sich nach mir sehnt? Und wenn ich sagen muss, eigentlich sehne ich mich nicht wirklich danach, kann vielleicht auch das Abendmahl eine Gelegenheit sein, diese Frage vor Gott zu bringen. Ihm zu sagen, warum ist diese Sehnsucht weg? Schenke du mir wieder neu diese Sehnsucht oder zeig mir auf, was ein Hindernis ist, dass sie nicht da ist. Und dann stellt sich auch weiter die Frage, bin ich irgendwo gefangen oder versklavt in der Sünde? Und wenn ja, wie könnte ich durch die Gemeinschaft mit Jesus davon loskommen? Nun, wir wollen nach der Predigt das Abendmahl miteinander dann feiern. Und ich möchte dich einladen, über diese Fragen auch nachzudenken. Und wenn du merkst, eigentlich kann ich das Abendmahl gar nicht nehmen, weil ich noch gar nie Ja gesagt habe zu Jesus, dann lass das Abendmahl an dir vorbeigehen. Aber lass es nicht bei dem. Komm nach dem Gottesdienst auf mich zu und ich werde dir helfen, das zu erleben. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir und ich wünsche dir, dass du das erleben kannst. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen, was wir jetzt gesehen haben. Wir haben dieses Ereignis auf verschiedenen Ebenen angeschaut. Wir haben gesehen, zuerst einmal hat sich Jesus einfach danach gesehnt, zusammen zu sein mit seinen Jüngern, bevor er hingerichtet wurde. Und er wusste auch, die Jünger brauchen das in dem Moment auch, weil für sie wird eine Welt zusammenbrechen. Und wir haben gesehen, genau in diesen Momenten ist diese Gemeinschaft mit Gott so wertvoll. Und diese Gemeinschaft brauchen wir, weil wir als Gegenüber von Gott, als sein Ebenbild geschaffen wurden. Dann haben wir gesehen, hat Jesus mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert. Und wir haben diese Elemente des Passafestes angeschaut und haben gesehen, Jesus hat dem wie eine neue Bedeutung gegeben. Die bitteren Kräuter der Sklaverei sind ein Symbol für die Sklaverei der Sünde. Es gibt Dinge, die mich gefangen nehmen können. Dann haben wir gesehen, das Passalamm, an dem er sich erinnert eben an dieses Lamm, das geschlachtet werden musste, um den Israeliten Leben zu geben, ist ein Symbol für Jesus. Er hat sein Leben auch gegeben, dass wir ewiges Leben haben. Und dann hat Jesus eben diesen Kelch der Segnung für uns bereit. Und wenn wir an ihm glauben, wenn wir diese Gemeinschaft auch pflegen, dürfen wir diesen Segen erleben. Und zwar jeden himmlischen Segen, den es gibt. Und dann haben wir gesehen, Jesus hat das Abendmahl eingesetzt, das eben an den Tod von Jesus erinnert, an den gebrochenen Leib und eben an das Blut, das er vergossen hat, um einen Bund mit uns zu schließen. Und wenn wir das Abendmahl feiern, stellen wir uns doch diese Frage. Hat Jesus mir vergeben? Bin ich frei? Erlebe ich diesen Segen von Gott? Und ich wünsche uns, dass wir das nachher, wenn wir das Abendmahl feiern, erleben dürfen, dass wir neu diese Gemeinschaft mit Gott erleben dürfen, und auch eine neue Sehnsucht entstehen kann, wenn sie irgendwie verschwunden ist. Ich möchte gerne mit uns beten. Ja, Jesus Christus, wir staunen einfach, dass du dich so sehnst nach Gemeinschaft mit uns. Wir können das eigentlich gar nicht recht verstehen. Es gibt so viele Menschen und trotzdem möchtest du genau Gemeinschaft haben mit mir, mit uns allen. Und da möchte ich dir einfach Danke sagen und ich bitte dich, dass du diese Sehnsucht nach dir auch immer wieder weckst bei uns. Und du siehst auch, was vielleicht im Weg ist, dass wir diese Sehnsucht nicht haben. Ich bitte dich, zeig uns das auf und ich bitte dich, dass wir das auch dürfen wegtun aus unserem Leben. Danke, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast für uns. Danke dir, dass wir uns auch daran erinnern dürfen, wenn wir nachher das Abendmahl feiern, dass du uns vergeben hast. Und dass wir gesegnet sein dürfen von dir. Und ich bitte dich auch, dass wir uns immer wieder neu bewusst sein, wie gross der Segen ist, den du uns gibst. Du siehst, manchmal vergessen wir das. Manchmal sehen wir andere Sachen, die viel verlockender sind. Und ich bitte dich, dass wir immer wieder staunen über die Segen, über das Beschenktsein, das wir von dir haben dürfen. Amen.